Episode 186 Lean Transformation. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Norbert Mayerus bei mir im Podcastgespräch. Er war Lean Champion bei Goodyear, dort verantwortlich für die Lean-Transformation. Er ist Buchautor Lean Driven Innovation und hat dafür auch den Shingo-Preis bekommen. Hallo Norbert.
Ja, hallo.
Klasse, dass das heute klappt. Das ist ja nicht direkt ums Eck, sondern einige tausend Meilen, glaube ich, Wasser zwischen uns bis zur Ostküste USA.
Ja, das stimmt. Ich bin zurzeit in Ohio, im Bundesstaat Ohio, südlich von den großen Seen.
Okay, ja, und die Wunderwelt der Technik macht es möglich, dass wir uns da heute unterhalten. Ich habe schon einen halben Satz oder einen Satz zu dir gesagt, stell dich aber nochmal mit zwei, drei Sätzen intensiver den Zuhörern vor.
Ja, ich bin in Luxemburg aufgewachsen. Ich bin in Deutschland. Ich habe meine Universität in Deutschland gemacht, in Saarbrücken, und habe angefangen zu arbeiten bei Goodyear in Luxemburg und bin dann irgendwann mal nach Amerika versetzt worden. Und dabei ist es auch geblieben. Ich habe meine ganze Karriere bei Goodyear verbracht, habe da aber die Gelegenheit gehabt, alle möglichen Jobs auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln. Und die letzten 15 Jahre meiner Karriere habe ich mit Lean verbracht, oder genauer gesagt, ich habe Lean in den drei globalen Innovationszentren von Goodyear eingeführt, und das hat auch sehr gut geklappt. Die Zentren sind in Akron, Ohio, in Luxemburg, und dann der andere ist in Deutschland, in Hanau. Mhm. Und mittlerweile bin ich im Ruhestand, aber das ist nur auf dem Papier bin ich im Ruhestand. Ich arbeite nicht mehr für Goodyear. Ich verbringe meine Zeit damit, meine Erfahrungen in einem Buch gesammelt, und so gut wie es nur geht, versuche ich die durch Webinars und andere Media zu publizieren. Und deswegen bin ich auch immer dankbar, wenn ich eine Gelegenheit kriege, wie die von Götz jetzt, um eine halbe Stunde darüber zu reden. Was habe ich in den 15 Jahren gelernt und was können andere Leute davon lernen?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das Element von Lean, eben sein eigenes Wissen auch weiterzugeben.
Und, genau.
Und da geht man dann auch nie in Rente, so gesehen. Okay, so, jetzt haben wir uns, ja, habe ich ja heute oder wir uns das Stichwort Lean Transformation rausgesucht. Und da ist eine Frage, die mir auch immer mal wieder begegnet. Was ist denn der beste Ausgangspunkt beziehungsweise die beste Richtung? Also einerseits dieser Gedanke bottom-up, von unten nach oben, oder top-down? Was ist da in deiner Erfahrung der beste Weg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe in meiner Erfahrung nie eine erfolgreiche Transformation gesehen, die top-down gekommen ist. Mhm. Wo irgendein Leader dann sagt, okay, jetzt machen wir Lean. Und ich habe auf der anderen Seite auch nie eine gesehen von bottom-up, die funktioniert hat. Okay. Für mich gibt es einen Mittelweg. Und ich nenne die Inside-Out. Das ist mein Term dafür. Benutze ich auch in meinem Buch. Es geht darum, die ganze Firma muss da mit engagiert sein. Mhm. Bottom-up ist okay, solange Leadership wenigstens das Ganze erlaubt. Mhm. Es wäre immer noch besser, wenn Leadership das Ganze auch mitträgt, die Verantwortung mitträgt und da auch dran mitarbeitet. Von top down, wenn man es nicht fertig bringt, die sämtliche Ränge in der Firma da auch mit einzubeziehen, dann geht es auch nicht sehr weit. Ein Beispiel dafür, ich habe bei Goodyear den Support vom Leadership gehabt. Und ich habe dann auch das etwas ausnutzen wollen, denn das hat nicht lange funktioniert. Ein sehr guter Leader und Coach war mein Chief Technical Officer zu der Zeit, und der hat mich mal ins Büro gerufen und dann die Tür zugemacht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn er die Tür zumacht. Und dann haben wir gesagt, hey, das geht nicht so, du kannst das nicht so machen. Immer nur sagen, wir machen das, weil, sein Name war Jean-Claude Keane, weil der Jean-Claude das will. Du musst das versuchen, den Leuten beizubringen, das muss auf eigenen Füßen stehen können. Mhm. Wenn du es nicht fertig bringst, die Initiative so an die Leute ranzubringen, die muss auf ihren eigenen Füßen stehen können. Mhm. Die muss ihre eigenen Vorteile haben, und die Vorteile müssen groß genug sein, dass die Leute sich daran beteiligen, ohne dass da irgendjemand vom Leadership-Team erwähnt wird. Mhm. Und das war eine sehr gute Lektion. Die habe ich sofort zu Herzen genommen. Und das Ganze ist nur gelaufen. Gut, da hat Leadership hat das unterstützt, aber die ganzen Vorschläge, alles kam von Bottom-up. Mhm.
Da höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, es gibt verschiedene, ich nenne es jetzt mal Elemente, Aspekte, die bei einer Lean-Transformation wichtig sind. Was sind die Punkte über das Stichwort hinaus, wie du es jetzt erwähnt hast, auf was sollte man achten? Was sind die wichtigen Stellhebel auch, wenn man es mal so nennt?
Ja, das ist... zum Beispiel Leadership Support muss man haben, da ist gar keine Frage. Für mich ist sehr wichtig, dass der Leader die richtigen Kompetenzen und die richtige Ausbildung hat. Da braucht man schon so einen Transformation Leader. Mhm. Aber der Transformation Leader ist nicht ein Project Manager. Meist, das ist nicht eine erfolgreiche Lean-Transformation in einer Firma durchzuführen, ist da gehört sehr viel mehr dazu, als einfach nur ein neues Softwareprogramm einzuführen oder eine Fabrikvergrößerung zu machen. Soll man sich darüber Gedanken machen, man muss den richtigen Leader finden, und dann der Leader muss auch die richtige Ausbildung haben. Ein bisschen über Change Management und sehr viel über Lean. Ja. Und vor allem sehr, sehr gute, wie nennt man jetzt das, sehr gut mit Leuten zu arbeiten. Mhm. Denn der Transformationsleader hat ja keine Autorität, muss das Ganze mit Influenz fertig bringen, und eine gewisse Ausbildung gehört da schon dazu. Dann ist es gut, wenn der ein Team mit reinbezieht. Man kann ja nicht unbedingt mit jedem arbeiten, wenn die Firma klein ist natürlich, aber in größeren Firmen ist es gut, da ein Team mit einzubeziehen, wo dann sämtliche Bereiche von der Organisation dann beteiligt sind. Und da wiederum ist es sehr wichtig, dass man die richtigen Leute findet, und wieder einflussreiche Leute sind da sehr gefragt, und auch open-minded Leute. Dann geht es darum, das richtig vorzustellen, da muss eine sehr gute Kommunikation bestehen. Die Leute müssen wissen, warum man das Ganze macht. Nicht nur, was man macht, ja, sondern auch, warum man es macht. Und da hilft Training, da hilft natürlich Training sehr viel. Die meisten Leute verstehen von Lean nicht viel. Das hat man nicht auf der Schule gelernt. Und sehr viele Initiativen in Firmen, die es da vielleicht gegeben hat, die sind sehr oft nur über Tools und Werkzeuge. Da muss man schon die richtigen Prinzipien erklären und die und warum man diese Prinzipien in der Firma einführt und wozu diese Prinzipien dann führen können. Das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
Jetzt gibt es ja auch ein Stichwort, was auch in dem Kontext immer wieder erwähnt wird, nicht nur im Lean-Kontext, aber auch da, nämlich der Aspekt Kultur, Unternehmenskultur.
Ja, genau, genau. Das ist unheimlich wichtig und man muss verstehen, dass die Initiative nur erfolgreich ist, wenn man es erreicht, dass sich die Kultur ändert, zumindest etwas ändert. Und da für mich ist der entscheidendste Punkt von der ganzen Transformation, ist, dass man es schafft, die Leute da drin mit einzubeziehen. Man könnte davon ausgehen, viele Firmen, die bringen dann einen Consultant rein oder eine Consultant-Firma und die sagen dann, was gemacht wird und Leadership sagt, ja, wir unterstützen das Ganze. Das geht aber nur so lange, wie die Firma im Haus ist und wenn die Firma irgendwann mal nicht mehr da ist, dann verläuft alles wieder im Sand. Mhm. Aber wenn man die Leute Ausbildung gibt und dann alles, was man macht, soll von Bottom-up stattfinden. Das heißt, man bringt die Leute zusammen, die Leute, die die Arbeit machen, und fragt die, wie kann man das jetzt besser machen? Wie kann man das besser machen aufgrund von, was ihr gelernt habt über Lean? Mhm. Und die haben schon Ideen und dann kann man die da drin coachen und mit denen daran arbeiten. Aber im Endeffekt ist das Ganze in der Firma gewachsen oder organisch, wie man das ja nennt. Das ist vielleicht nicht so gut, wie es der Consultant fertiggebracht hätte. Der hätte vielleicht ein besseres Programm auf die Beine gestellt, aber es ist viel einfacher, das zu verkaufen, den Leuten zu verkaufen. Es ist ihre Idee und was man eigentlich macht, ist die Ideen von den Leuten zu unterstützen. Ja. Ja. Und dann auf die Weise läuft das sehr gut. Es ist viel mehr Arbeit am Anfang, aber die Zeit, die gewinnt man wieder zurück. Ein sehr gutes Beispiel, das ich immer gerne da nenne, ich rede hier von einer Organisation mit einer sehr, sehr starken Gewerkschaft. Das ist auch bei Goodyear passiert. Ein Mann, ich nenne ihn Bill, das ist auch sein richtiger Name. Der Bill, der hat immer Versuchsreifen für mich gebaut, als ich da in der Entwicklung gearbeitet habe. Und es war einfach nicht möglich, mal mit dem Bill zu reden. Da war immer nur, wenn du mit mir reden willst, dann geh zu der Gewerkschaft und dann werden wir weitersehen. Natürlich, das habe ich einmal gemacht. Das hat zu nichts geführt. Und da war einfach keine Zusammenarbeit möglich mit dem Bill. Und jetzt 20 Jahre später, der Bill, der war, der hat da mitgearbeitet bei einer Transformation in seinem Bereich da, in dem Tech Center in Akron, Ohio. Und da habe ich eine Führung gemacht und ich wusste, dass die etwas Lean da gemacht hatten, wusste zwar aber nicht, wie viel. Und die Führung auf einmal, dann sind wir zum Bill gekommen und der Bill stand an seiner Reifenbaumaschine und er hat gesagt, okay, gut, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich Reifen hier baue. Ich so, oh mein Gott, was, das kann ja nicht gut gehen. Mhm. Und das war komplett anders, als ich mir es vorgestellt habe. Der Bill, der war stolz auf seine Arbeit. Der hat den Leuten da wirklich gezeigt, wie er Reifen baut. Und zum Schluss hat er seinen Namen darin geklebt. Hat er gesagt, gut, da bin ich. Und dann, das hier ist mein... mein Reifen, hat er gesagt, und ich bin da sehr stolz darauf, den habe ich so gut gebaut, wie es irgendwie nur möglich ist. Der Reifen, der geht zu einem Rennen. Der Reifen war für ein NASCAR-Rennen zwei Wochen später, und Bill hat seinen Namen reingeklebt. Und dann bin ich mal wieder hin und habe gesagt, Bill, was ist hier passiert? Und ja, der hat gesagt, ich bin hier als dummer Reifenbauer hingekommen. Aber irgendwann, dann haben die Leute mich mal gefragt, hey Bill, wie kann man hier einen besseren Reifen bauen? Und natürlich habe ich da geholfen dabei. Und über die Jahre, hat er gesagt, habe ich sehr viele Vorschläge hier gemacht, wie man viel bessere Reifen bauen kann. Und jetzt baue ich Reifen für NASCAR, hat er gesagt. Und ich bin da unheimlich stolz darauf, dass ich all meine Erfahrung damit einbeziehen kann. Und jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass ich den besten Reifen baue, der was möglich ist, und hoffentlich gewinnt der nächste Woche das Rennen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, vielleicht wenn ich vor 20 Jahren zum Bill gekommen wäre und habe gesagt, Bill, wie kann man jetzt einen guten Versuchsreifen hier bauen? Was kannst du dafür vorschlagen? Anstatt dem eine Spezifikation dazu geben und die er sowieso nicht einhält, warum bin ich nicht hingegangen und habe den Bill gefragt, wie man gute Reifen bauen kann? Vielleicht hätte er das vor 20 Jahren schon gemacht. Und da habe ich sehr viel dabei gelernt. Das ist auch schlussendlich bin ich auf die Weise vorgegangen. Ich habe die Leute gefragt, die Arbeit machen. Wie kann man das besser machen? Ja. Und in meinem Fall waren es meistens Ingenieure, Reifenbauingenieure, Gummichemiker und so weiter. Und dann habe ich mit denen einen Prozess ausgearbeitet, basierend natürlich auf gut Lean Principles und so weiter. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich würde das nie mehr anders machen. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt, zum Beispiel. Ich habe gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Mhm. Habe ich vorher nie gewusst. Ich habe immer gedacht, ich wüsste. Habe es nie so richtig gemacht. Und auf die Weise habe ich selber gelernt. Und jetzt natürlich sage ich mir, wenn ich das gelernt hätte vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, bei Goodyear zu arbeiten, wäre meine Karriere total anders gelaufen. So, für mich ist das wichtigste Prinzip, dass man die Leute mit einbezieht. Die Leute, die Arbeit machen, müssen die Vorschläge machen, wie man die Prozesse verbessert.
Ja, im Grunde ist es ja das, was man so landläufig die achte Verschwendungsart nennt, eben das nicht genutzte Potenzial der Mitarbeiter.
Genau, genau. Aber es geht ein bisschen darüber hinaus, über das achte Waste. Ja. Über die achte Verschwende.
Ja, ja. Okay, ich möchte den Punkt Kultur noch ein bisschen vertiefen, nämlich in dem Sinne von, ich persönlich glaube, man hat immer eine Kultur, egal ob sie gut oder schlecht ist, man hat eine, keine Kultur zu haben, geht nicht. Ja. Das heißt, mit einer Frage ist eben auch, die mir oft auch begegnet, wie kann ich Kultur verändern? Beziehungsweise, ja. Was ist eine, so ein bisschen klang es schon an, was ist eine Kultur, die Lean förderlich ist, und was wäre gegebenenfalls eine Kultur, die eher hinderlich ist, die ich dann davon wegbewegen möchte?
Ja, wenn man über Kultur redet, natürlich, das Ganze wächst vom Grunde auf. Ich beziehe die Leute mit ein. Ein gutes Beispiel ist, ich habe da eine junge Ingenieurin, die war bei mir im Training, im Lean Training. Ich habe zur Zeit bei Goodyear zu der Zeit ein Training gemacht, das war 3 Wochen lang. Da hat man dann auch ein Zertifikat gekriegt für Lean Product Development Specialist. Und die hat das Training mitgemacht und ist dann schlussendlich Direktor für Reifenentwicklung geworden. Mhm. Natürlich, da hat man sehr viel Glück. Da hat man jemand, der das von Grund auf lernt und das auch dann weiter mitnimmt und das auch weiter so macht, wenn man Direktor ist. Aber das ist in den wenigsten Fällen ja der Fall. Für mich, für die Kultur, ich habe ja gesagt, dass man, wenn man die Leute mit einbezieht, ja, das wächst von Grund auf. Aber wenn man das Leadership nicht mit einbezieht, dann ist es sehr schwer, dass sich die Kultur ändert. Denn nicht jeder wird Direktor oder Vice President. Das war eine sehr schwierige Arbeit. Wie kann ich jetzt Leadership einbeziehen? Und ich habe herausgefunden, dass das auf die gleiche Art und Weise geht. Ich muss da die Leaders damit einbeziehen, dass die ihre Behaviors ändern und dass die auch diese ganze Kulturänderung, die eigentlich vom Grunde aufwächst, dass die mit unterstützen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ich war immer der Meinung, dass man den Leadern dann die Lean Principles erklärt und dass, wenn die Principles verstehen, die Prinzipien verstehen, dass die dann ihr Verhalten ändern. Das hat aber nicht funktioniert. Da habe ich dann gelernt, dass das umgekehrt geht. Dass man mit den Leadern muss man erstmal an ihren Behaviors, an ihren Verhaltungen arbeiten. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass die an die ganze Sache glauben, dass die schlussendlich daran glauben, dass man die Kultur verändern kann und dass die Kulturveränderung zu einer besseren Organisation führt und im Schlusseffekt dann zu einer besseren Firma führt. Mhm. Natürlich, das ist sehr schwer, das zu machen. Hinweis da, was sehr gut für mich funktioniert hat. Ich habe die Leaders, Vice President und sogar Präsidenten einfach gefragt, ob sie eine Stunde Training halten. Wir hatten ja das Training, das war für jeden, hatten wir sehr, sehr viele von diesen eintägigen Trainingssessionen da. Und dann habe ich immer einen von den Leadern dahin gebracht und ich habe dem die Unterlagen gegeben und den Leader gefragt, da mal eine Stunde oder zwei Training zu halten. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert am Anfang, aber es ist immer besser geworden. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass aufgrund, dass die Leaders da das Training selbst gegeben haben, dass die ihre Verhalten, ihre Behaviors geändert haben. Mhm. Immer ein kleines Stück und dann wieder ein kleines Stück und dann das Beispiel gesetzt haben, wie man sich benimmt in einer Lean Organization. Zum Beispiel unsere Leaders, die wussten immer alles und die haben immer jedem gesagt, was er tun soll. Und das ist nicht, funktioniert nicht so gut. Wenn man die Leute dann damit einbeziehen kann, wenn man die da, mit einbeziehen will in der ganzen Umänderung, dann geht es nicht, dass man denen immer sagt, was sie machen sollen. Dann unsere Leader haben dann lernen müssen, dass man die Leute erstmal fragt, wie würdest du das machen? Du kennst dich ja hier aus. Das ist ja die Arbeit, die du immer machst. Wie würdest du denn das machen? Und dass die dann auch, wenn sie dann eine gute Idee kriegen, dann diese gute Idee unterstützen. Das ist was, was ich den Leaders dann nach und nach beigebracht habe. Und nicht immer, dass sie auch nicht immer damit davon ausgehen sollen, dass sie die Einzigen sind, die wissen, wie man was macht. Mhm. Dass sie eigentlich am wenigsten wissen, wie man was macht. Denn die Ingenieure, die Reifen entwickeln, wissen, wie man Reifen entwickelt. Man braucht denen nicht zu sagen, wie man das machen soll. Und dann nach und nach habe ich gesehen, dass dann die Leaders auch Gemba Walks gemacht haben, wie man das in Lean Terminology nennt. Die sind dann, anstatt in ihrem Büro zu sitzen den ganzen Tag, habe ich gesehen, wie die dann auf einmal in den Büros von den Ingenieuren rumgewandert sind. Und nicht um denen, um die zu kritisieren, nicht um denen zu sagen, wie man was machen soll, sondern einfach um denen Fragen zu stellen, um rauszufinden, wie die ihre Arbeit machen und dann Fragen zu stellen, hey, kann man das besser machen? Und die dann zu unterstützen, ihre eigenen Initiativen zu ergreifen, um die Arbeit besser zu machen. Hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, das ist die Frage, die Anforderung, okay, jetzt möchte ich aber was messen. Speziell eben dann den Fortschritt der Lean-Transformation. Wie kann ich das messen? Wie weit bin ich denn? Wann bin ich fertig im Extremfall? Auch solche Fragen gibt es manchmal.
Was, ja, sehr gut. Sehr gute Frage.
Was ist da deine Erfahrung? Wie kann ich das gestalten?
Ja, das natürlich, jeder sagt, wenn es von oben runterkommt, dann will man Effektivität messen. Das ist nicht immer eine gute erste Messung. Das kommt sehr gut an. Ich habe in einem Entwicklungszentrum gearbeitet, in einem Innovation Center. Und die Leute, das war sehr schwierig, das zu verkaufen, um da die Leute daran zu engagieren, dass wir Effektivität messen müssen. Mhm. Was bei uns sehr wichtig war, war Delivery. Bei Goodyear war das im Entwicklungszentrum fast alles, fast alle Projekte waren, sind zu spät gekommen. Mhm. Und wir haben den Leuten dabei gebracht, wie wichtig es ist, das zur Zeit zu entwickeln, dass das zu dem Tag fertig wird, wann es gebraucht wird. Und das haben die Leute auch unsere erste Metrik im Entwicklungszentrum war On-Time Delivery. Und unser Leadership hat dann auch das eingesehen, die haben das auch unterstützt. Und jedes Mal, wenn wir da einen Milestone erreicht haben, dann wurde gefragt. Das war keine teure Feier. Da hat was sehr beliebt bei den Leuten waren. Wir hatten so ein großes Atrium im Innovation Center. Dann wurde dann Freitagmittags sind dann die Leaders alle da. Die haben Eis serviert, Eiscreme. Mhm. Und das war dann so ein Social. Da wurde da Eiscreme gegessen und die Leute haben miteinander geredet und die ganzen Leaders, die haben auch mit den Ingenieuren und Technikern und Reifenbauern und so weiter sich unterhalten. Das war dann immer so das war ein schönes Ereignis. Und wurde dann auf die Weise gefeiert. Wir haben dann auch einen weiteren Milestone dazu entwickelt. Geschwindigkeit, wie schnell können wir einen Reifen entwickeln oder wie schnell können wir verschiedene Prozesse entwickeln. Das wurde dann eine zweite Metrik. Aber was ich unheimlich wichtig finde, redet man irgendwie eine Metrik mit reinbringen, wie man messen kann, ob sich die Kultur nun wirklich verändert oder nicht. Und die Metrics, die sind sehr, sehr schwer zu finden. Mhm. Für mich die beste Metrik ist Employee Engagement. Inwiefern sind die Leute wirklich dran, nicht nur bessere Arbeit zu leisten mit Reifenentwicklung, sondern auch, wie stark sind die Leute daran engagiert, bessere Wege zu finden, die Arbeit zu machen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon, das kann gemessen werden, ganz einfach. Zum Beispiel sieht man das da dran, wenn Leute sagen, kann ich da auch dazu beitragen? Die sehen ja, dass Leute da auf verschiedenen Arbeitsgruppen da mitarbeiten. Und ich war das immer wichtig, habe ich da Freiwillige? Kommen die Leute zu mir und die sagen, darf ich mitarbeiten? Und dann während wochenlang versuchen, da Leute zu finden, die nicht auf einer Arbeitsgruppe mehr arbeiten. Und Zum Beispiel, wir hatten so ein Wallboard, da konnte man dann sehen, wer woran arbeitet. Und irgendwann habe ich gesehen, dass da eine neue Kategorie dazu gesetzt wurde. Und die neue Kategorie, die war, hey, ich stehe zur Verfügung für neue Arbeit. Mhm. Und das war für mich ein unheimlicher Schock. Das hätte ich nie gedacht, dass in den 3, 4, 5 Jahren, wo wir da an dieser Initiative gearbeitet haben, dass da jemand die Hand hochhält und sagt, hey, wähle mich. Ich habe Zeit und ich möchte gerne hier mitarbeiten. Für mich war das eine unheimlich wichtige Metrik.
Ja, ja. Jetzt klang auch so ein bisschen an eben Verhalten von Menschen. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Verhalten von Menschen zu ändern. Dann auch im Kontext von der Lean-Transformation, weil ja der ein oder andere vielleicht darüber nachdenkt, okay, mache ich mich vielleicht selber überflüssig? Was ist da deine Empfehlung? Wie gehe ich auch mit dieser Fragestellung, die manchmal ja gar nicht offen ausgedrückt wird, wie gehe ich damit um? Auch als Führungskraft vielleicht.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja,
ich ahne vage, dass da diese Frage im Raum steht, sie wird mir aber nicht offen gestellt. Ignoriere ich das dann? Adressiere ich das offensiv? Was ist da deine Empfehlung?
Ja, die Frage, die darf nicht im Raum stehen bleiben. Absolut nicht. Wenn eine Reorganisation gemacht werden muss, dann empfehle ich, dass die Reorganisation gemacht wird und dann fängt man mit der Lean Transformation an. Das ist bei Goodyear passiert. Da waren Gründe, warum eine Reorganisation gemacht wird. Wir mussten die Reorganisation machen. Die ist erstmal gemacht worden. Und ein paar Monate danach haben wir erstmal uns über Lean Gedanken gemacht. Die Reorganisation und die Lean Transformation gleichzeitig zu machen, ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Leute mögen keine Reorganisation. Die haben Angst vor einer Reorganisation. Und wenn es irgendwie auch nur im Raum steht, dass eine Reorganisation stattfindet, dann ist es sehr schwer, die Leute da zu engagieren. Deswegen, die Organisation muss gemacht werden und dann in unserem Fall bei Goodyear ist dann unser Vice President, der hat dann so ein Townhall-Meeting gemacht, da waren dann über 2000 Leute da drin. Alle Leute, die in der Reifenentwicklung global mitarbeiten, waren da drin und der hat gesagt, okay, die Reorganisation ist fertig. Wir werden jetzt keine Leute mehr entlassen, wir werden auch keine Leute, andere Jobs annehmen müssen. Die Organisation ist fertig. Jetzt fangen wir an mit Lean. Und das haben die Leute ihm auch geglaubt. Mhm. Natürlich, der Mann, der war trustworthy, wie man auf Englisch sagt. Die haben dem das geglaubt. Und jetzt, okay, das Kapitel ist abgeschlossen. Jetzt gehen wir auf das nächste Kapitel. Dann ungefähr 2 Jahre in die Transformation hinein haben wir wir hatten da so ein großes Warehouse hier in Ekren und alle Versuchsreifen waren da drin. Da waren 100.000 Reifen waren da drin. Und der Prozess, der war, dass jeder Reifen, der irgendwie gebaut wird, muss in das Warehouse und der wird dann da kategorisiert und so weiter und dann darf man ihn weiter benutzen. Unheimlicher schlechter Prozess. Und wir sind dann, haben da ein Team zusammengerufen und das ging dann darum, das Warehouse abzuschaffen. Mhm. Da viel kürzere Wege einzuführen und so weiter. Und dann ist unsere Personalabteilung, die war, ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir haben immer schon versucht, jetzt Leute da abzubauen. Und mit der Gewerkschaft ist das sehr schwer zu verhandeln. Wenn wir das Ganze schließen, dann können wir dann die Leute abbauen. Das steht im Vertrag mit der Gewerkschaft. Da habe ich sofort gesagt, Das geht nicht. Und dann natürlich die Leute auf meinem Team, die sind da auf die Barrikaden gegangen. Die haben da gesagt, nee, das sind unsere Kollegen. Wir haben geglaubt, dass diese ganze Initiative da nicht zum Abbau von Leuten führt oder ihr habt alle vollkommen recht. Und ich bin da sofort zu unserem Vizepräsident gegangen und gesagt, hey, so können wir das nicht machen. Der hat gesagt, du hast recht. Und der ist dann sofort zum Vizepräsident von der Personalabteilung gegangen und dem gesagt, nee, so können wir das nicht machen. Und ich war da sehr beeindruckt. Der hat sich wirklich da eingesetzt. Mhm. Und mit dem unsere Personalabteilung zu dem Zeitpunkt war da gar nicht, wollte da gar nichts von Lean wissen. Und das hat dann eine Zeit lang gebraucht. Aber zum Schluss wurden da gar keine Leute abgebaut. Mhm. Das wurde auch den Leuten ganz klar vorgetragen. Wir brauchen das Warehouse nicht mehr, aber jeder, der im Warehouse arbeitet, kriegt irgendwie eine andere Stelle auf, und das wurde so gemacht. Und ich bin auch schließlich ins Warehouse musste ich gehen und ich musste mit den Leuten arbeiten. Ich musste, das waren die einzigen Leute, die verstanden haben, wie man verschiedene Sachen macht. Wir mussten auch da Tausende von Reifen, die wurden weggeschmissen und so weiter. Und die haben das auch dann gemacht. Ich war da sehr erstaunt, wie die Leute da mit mir zusammengearbeitet haben. Mhm. Die waren da froh, diese Arbeit zu machen. Die wussten alle, wo sie hingehen, wenn das Warehouse zugemacht wird. Wiederum eine Erfahrung für mich, das hat unheimlich gut funktioniert, aber das hat nur gut funktioniert, weil die Leute alle einen neuen Job hatten und weil man denen von vornherein gesagt hat, warum man das Warehouse zumacht und wo die alle hingehen, und die waren auch alle überzeugt, dass wenn man das Warehouse zumacht, geht alles viel besser für die Reifenentwicklung, geht viel schneller, wir haben viel kürzere Wege. Und die waren alle nicht begeistert, aber die haben da alle unheimlich gut mitgearbeitet. Okay. Wiederum lesson learned, wie man so Englisch sagt, aber unheimlich wichtig.
Da, auch wenn du es jetzt nicht so ausgedrückt hast, aber da habe ich einiges an Respect for people rausgehört, also Respekt vor den Menschen, ehrlich zu ihnen sein. Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, zum Abschluss auch. Was sind da so deine Tipps? Weil das ist auch immer so eine Frage, die mir immer mal wieder gestellt wird. Ja, Respekt. Wie drücke ich denn Respekt aus? Ganz praktisch im Lean-Kontext.
Ja, also für mich Respect for people heißt, die Leute, wenn die hier morgen zur Arbeit gehen, dann haben die vor, einen guten Job zu leisten. Mhm. Die versuchen, alles Mögliche gute Arbeit zu leisten. Ich hab nie jemanden getroffen, der zur Arbeit kam morgens und gesagt, wie kann ich jetzt hier Unfug machen oder wie kann ich hier schlechte Qualität produzieren? Ja. Das habe ich nie, ich habe das nie gesehen. Die Leute kommen zur Arbeit, um einen guten Job zu machen. Wenn die nicht, natürlich gehen Sachen schief. Aber wenn was schief geht, ist es normalerweise nicht, weil jemand da absichtlich, ich will nicht den deutschen Ausdruck nehmen, aber dass da jemand absichtlich irgendwas falsch gemacht hat. Ja. Die Leute versuchen, so gute Arbeit zu leisten, wie sie nur können. Und natürlich, wenn was schief geht, die erste Frage bei uns, die war immer, wer hat da was falsch gemacht? Und unsere Leaders haben lernen müssen, dass das die falsche Frage ist. Die richtige Frage ist, vielleicht haben die Leute keinen guten Prozess, vielleicht haben die Leute keine gute Maschine, vielleicht haben wir die Leute nie richtig ausgebildet und so weiter und so weiter. Ich habe vorher von Bill geredet. Wenn Bill schlechte Reifen gebaut habe, wenn Bill schlechte Versuchsreifen für mich gebaut hat, dann war das, weil Bill nicht die richtigen Materialien hatte oder vielleicht nicht die richtige Maschine hatte oder vielleicht auch nicht die richtige Einstellung hatte. Mhm. Aber wenn ich den Bill gefragt hätte damals, hey Bill, du bist der beste Reifenbauer, den ich kenne. Und ich bin überzeugt, dass du bessere Ideen hast, wie man einen Versuchreifen bauen kann wie ich. Und mit dem dann das Dialog angefangen, das hätte vielleicht ein paar Wochen gebraucht, bis man dann Vertrauensbasis ausarbeitet, aber sofort und so weiter. Aber für mich Respekt for People ist, dass ich hätte da einsehen müssen, dass Bill der beste Reifenbauer ist, den ich kenne. Mhm. Und dass Bill die letzten 10 Jahre daran verbracht hat, Reifen zu bauen. Und dass keiner besser weiß, wie man Reifen bauen wie der Bill. Aber natürlich, diese Lean-Konzepte habe ich zu der Zeitpunkt nicht gekannt. Mhm. Da war auch eine Barriere, die Barriere, die hieß Gewerkschaft und so weiter. Aber die kann man abbauen. Die kann man abbauen durch Respekt. Und wie gesagt, wenn ich da am Anfang von meiner Karriere mehr über Respekt gewusst hätte, hätte ich eine viel bessere Karriere gehabt.
Ja. Okay, so als Abschlussfrage, wenn vielleicht jemand vor einer Lean-Transformation steht oder die Aufgabe hat, eine Lean-Transformation zu leiten, was wäre dein Tipp als ersten Schritt zu machen? Was ist der erste Schritt bei einer Lean-Transformation?
Der erste Schritt wäre, sicherzugehen, dass man Leadership Support hat. Mhm. Und wiederum mehr durch Glück, aber als ich gefragt wurde, da eine große Transformation zu leiten, und es war eine große Transformation, da waren über 2000 Leute da drin beteiligt und drei Entwicklungszentren, globale Entwicklungszentren und ein paar Satelliten in China und in Brasilien und so weiter. Ich habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, das zu machen. Das ist viel zu schwierig und das kann nur schief gehen. Das war meine Einstellung. Und ich habe damals, bin ich in Lean in Six Sigma Black Belt gewesen und ich habe eigentlich die Arbeit sehr gerne gemacht. Ich habe da keine Lust gehabt. Okay, gut, unser Vice President, dann 2 Wochen später kam er wieder vorbei und hat mich wieder gefragt. Und, nein, ich habe immer noch keine Lust gehabt. Und als er zum dritten Mal vorbeikam, hatte ich mal darüber nachgedacht. Okay. Also, der ist wirklich daran interessiert. Und vielleicht wird er die ganze Sache unterstützen. Und vielleicht soll man das Ganze aber mal vielleicht eine Chance geben. Okay. Gut, ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt, ich habe die Unterstützung von meinem Leadership. Die zweite Frage dann war, habe ich ihm auch gesagt, ich verstehe von der ganzen Sache nichts. Ich habe null Ahnung von Lean. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Und dann habe ich gesagt, ja, hat er respektiert. Und ich sagte, vielleicht sollst du was lernen. Und ich sagte, du hast meine volle Unterstützung, da was zu lernen. Okay, gut, ein paar Wochen später bin ich dahin und habe Vorschläge gemacht. Ich wollte da Workshops, da waren Universitätskurse und so weiter. Na, ich sagte, ja, das ist gut, er unterstützt die Tatsache, dass ich was lernen muss, aber wir haben aber kein Geld dafür. Okay, was soll ich dann machen? Na, ich sagte, ja, wenn ich was lernen will, hat er gesagt, dann lese ich Bücher. Okay, gut, da habe ich dann gemacht, da habe ich mir jede Menge Bücher gekauft. Da habe ich erstmal Bücher gelesen und dann bin ich auch später habe ich dann wieder versucht, an Universitäten zu gehen. Zum Beispiel University of Michigan hat da also einen sehr guten Kurs darüber gehabt. Und der hat das dann noch unterstützt. Und später bin ich noch zu ein paar weiteren Workshops, habe ich mich eingeschrieben dafür, an anderen Universitäten und habe da eigentlich eine relativ gute Ausbildung gekriegt. Und ich würde das absolut jedem empfehlen. Das ist keine Zeitverschwendung. Mhm. Die Ausbildung ist keine Zeitverschwendung. Auch wenn es wochenlang und vielleicht einen Monat oder zwei Monate lang dauert. Für mich sind das die zwei wichtigsten Sachen. Erstens mal habe ich die Unterstützung und zweitens dann an der Ausbildung zu arbeiten. Und dann die dritte ist, okay, gut, jetzt habe ich meine Ausbildung, aber jetzt müssen alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch Ausbildung kriegen. Vielleicht nicht so detailliert, aber die müssen alle eine Lean-Ausbildung kriegen. So, und das sind sehr wichtige Voraussetzungen. Und wiederum eigene Erfahrung, aber das habe ich lernen müssen und das würde ich gerne weitergeben, diese Erfahrung.
Ja, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, denn also darum geht es mir persönlich auch immer. Letztendlich ist das auch mit ein Antrieb für den Podcast, eben das, was ich selber irgendwann mal gelernt habe oder lernen durfte, auch weiterzugeben. Deshalb, Norbert, ich danke dir für deine Zeit. Das waren jetzt sogar 45 Minuten, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen. Also nochmal vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Wie gesagt, ich bin sehr gerne bereit, meine Erfahrungen da weiterzugeben und benutze jede Gelegenheit, das zu machen. Herzlichen Dank.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Norbert Majerus zum Thema Lean Transformation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 186. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.